Mit ein bisschen Verzug meldet sich das frisch geschwebelte Kölsch heute am Donnerstag wieder zurück. Ich muss gerade mal kurz überlegen. Ah, nee, gestern hatte ich andere berufliche Aufgaben. Ich musste für die ERF2 Podcast aufnehmen, deswegen war das dann leider nicht drin. Aber bei dir passt es hoffentlich heute auch in den Kram, Martin.
Ja, es hat hervorragend reingepasst. Was haben wir heute gemacht? Wir haben über mein Stadionerlebnis in Dortmund gesprochen. Natürlich Champions League mitgenommen. Die Bayern verlieren das erste Mal in der Saison in einem geilen Spiel gegen den FC Arsenal. Neuer patzt, aber ist eigentlich auch nicht so wirklich der Grund, warum die Bayern verlieren. Die Formel 1 rickt sich ihren Titelkampf so ein bisschen zurecht, damit es weiterhin spannend bleibt. Und ich habe endlich mal wieder ein Fantasy-Matchup in der NFL gewonnen.
Also, viele Sensationen, die dieses Wochenende passiert sind. Viel Spaß mit der Folge.
Der kommt an!
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein, noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout!
Donnerstag 16:18, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Und es fühlt sich mittlerweile fast schon ein bisschen falsch an. Nachdem wir jetzt Woche für Woche im selben Raum saßen, im selben Studio und quasi gemeinsam aufgenommen haben, hat es mich diese Woche wieder zurück in mein altes Kinderzimmer verschlagen.
Ja, ich habe es ja gerade auch auf Discord gesehen, weil wir telefonieren immer über Discord und schicken uns da auch die Folgen hin und her, dass das letzte Mal, dass das passiert ist, am 23.10. war. Und ich habe so gedacht, krass, was haben wir denn jetzt einen Monat lang gemacht? Bis mir aufgefallen ist, krass, wir saßen jetzt einfach einen Monat lang im selben Raum. Was verschlägt dich wieder zurück in dein altes Kinderzimmer?
Ja, ich hatte eh vor, am Wochenende einmal nach Hause zu fahren. Samstag ist Hochzeit von Bekannten, was dann, glaube ich, ein guter Grund ist, nochmal zu Hause vorbeizuschauen. Und dann habe ich mir jetzt aber gesagt, gut, nimmst du dir 2 Tage frei und packst die dann auch noch irgendwie an diesen Wochenendtrip ran. Und bin jetzt heute Morgen schon dann relativ kurzfristig nach Hause gefahren. Hab mal 2, 3 freie Tage gebraucht nach der ganzen WM und Icon League-Sache. Glaube ich, tut das mal ganz gut, ein bisschen abzuschalten.
Ja, definitiv. Aber wenn du dann sagst, heute Morgen spontan, was zahlt man dann dafür?
Nee, ganz so spontan war es nicht. Ich glaube, ich habe vorgestern gebucht und also ich habe, glaube ich, nicht viel gezahlt für meinen Zug. Also habe eine 50er Bahncard, aber Donnerstag, muss ich auch ehrlich sagen, Donnerstag morgens wollen jetzt nicht so viele aus Düsseldorf nach Stuttgart fahren. Also alles noch im Rahmen.
Ja, nee, fair. Aber das klingt doch ganz gut. Und hast du dich zu Hause direkt erstmal wieder bekochen lassen? Gibt es dann natürlich erstmal schwäbische Maultasche, oder?
Nee, das nicht. Aber ich war schon froh, als meine Mutter mich heute Morgen gefragt hat. Und wann, also ich habe ihr dann, glaube ich, Dienstag Bescheid gegeben, dass ich schon 1, 2 Tage früher komme. Sie sich natürlich gefreut. Und dann heute Morgen hat sie gefragt, und wann kommst du denn? Meinte ich so, ja, ich werde zum Mittagessen wäre ich schon da.
Ja, wichtig. Ist aber auch eine gute Zeitrechnung. Das sind ja die Dinge, die man erstmal erfragen muss. Aber letzte Woche hieß es ja eigentlich noch, die Go-Ahead-Eagles warten auf dich.
Ja, die hätten auch wirklich gerne auf mich gewartet. Ich habe ja eigentlich ein bisschen angekündigt, dass ich mir jetzt 4-mal in Folge den VfB auswärts angucke. Das steht aktuell bei 3-mal und die Europa League heute Abend musste dann dran glauben. Ja, einfach auch, weil ich erstens noch keine Karte gehabt hätte und wie gesagt, Auswärtskontingent da in Holland ist extrem gering. Also das wäre schon mal Problem Nummer 1 gewesen. Ich wäre trotzdem gerne hingefahren, aber ja, keine Ahnung, ich glaube, man kennt da irgendwie, du kennst das auch, wenn der Körper mal sagt, ey, er bräuchte jetzt 2, 3 Tage Auszeit und wie gesagt, ich bin Sonntag mit dem VfB in Hamburg, war letzten Samstag mit dem VfB in Dortmund, bin dann hoffentlich nächsten Mittwoch mit dem VfB in Bochum. Das schafft der VfB auch einmal ohne mich in der Europa League.
Ja, hoffen wir mal. Also wenn nicht, dann wissen wir, woran es gelegen hat, ne? Aber ja, dann starte doch gerne mal direkt mit deiner Stadion-Experience rein, weil du hast, glaube ich, das beste Bundesligaspiel des Wochenends bekommen an einem sowieso schon sehr gut gespickten Bundesliga-Wochenende.
Ja, also ich finde, okay, dann lass uns jetzt direkt reingehen, weil ansonsten hätte ich das natürlich noch ein bisschen später verlagert, aber ich will erstmal über die Stadion-Experience an sich reden, weil du ja auch, Digga, warte mal kurz. Ich gucke bei mir aus dem Fenster nochmal, ich wohne in einem 10.000 Seelendorf, da fliegt einfach gerade eine Drohne über meinem Haus lang. Aber so eine richtig fette.
Erstmal verklagen. Ja, das sind Rechte und so, ne?
Wollte gerade sagen, das ist ein größeres Ding wie so ein Teil, was du dir vielleicht zu Weihnachten irgendwie unter den Baum legst.
Oh, echt?
Ja, es ist auf jeden Fall, was ist das?
Wie viele Arme hat das denn? Schätzen.
Ne, ist auf jeden Fall so ein riesen Viereck.
Ja, okay.
Und das ist jetzt aber nicht so eine kleine, also man kennt ja diese kleinen, also No Product Placement DJI-Drohnen, die auch bei uns immer wieder rumfliegen, aber das Teil, Digga, das habe ich noch nie gesehen. Vor allem, das ist auch nicht so weit weg.
Ja, also in welche Richtung filmst gerade? Vielleicht will er Live-Podcast aufnehmen.
Jetzt ist es weitergeflogen. Jetzt ist es weitergeflogen.
Ja, okay. Ja,
man ist nirgendwo mehr sicher von denen da oben.
Genau so ist es. Die überwachen einen. Inzwischen haben sie sogar die Skins für die Tauben geändert. Die sehen jetzt sogar schon aus wie echte Drohnen. Was soll die Scheiße?
Ja, was soll die Scheiße? Okay, gut. Zurück zum Thema.
Stadion Experience.
Hat mich komplett rausgebracht. Ich musste gerade wirklich so zweimal hingucken. Ey, was ist das, was da durch die Luft fliegt, Mann? Die Aliens sind da. Es muss ein UFO gewesen sein.
Ja, okay, du warst bei der Stadion Experience.
Genau, wir waren stehen geblieben in Dortmund. Ich will gerne mal vorher anfangen. Du hast den Signal Iduna Park schon mal mit der Nationalmannschaft gesehen, schon mal auch bei einem BVB-Spiel?
Ja, beides.
Okay, weil ich muss schon mal ehrlich sagen, und alles, was ich jetzt natürlich sage, ist extrem subjektiv und lässt sich auch nur aus einem Gästeblock beurteilen, der, wie gesagt, wenn du in einem Gästeblock stehst, wo, wie gesagt, gut Radau war, damit kommst du auch nicht so viel mit vom Stadion, muss aber erst mal sagen, dass ich, ehrlich, ein bisschen enttäuscht war. Ich habe es mir, glaube ich, keine Ahnung, epischer vorgestellt, dieses Dortmunder Stadion-Erlebnis. Muss sagen, ich finde dieses, also bei You Never Walk Alone vorm Spiel kommt bei mir wirklich gar nichts an. Ich weiß nicht, ob das einfach für mich nach Liverpool gehört, aber das, also, sage ich ganz ehrlich, fand ich irgendwie ausgelutscht. Da fand ich schon mal, weil generell, nochmal, ich kenne diese ganze Szenerie natürlich aus Champions League-Spielen und dann ist es auch nur ein Bundesliga 15-30-Spiel, aber mein Gott, schon ein Topspiel gewesen, 3-4, ausverkauft natürlich. Und dann dachte ich, knallt oder kribbelt das ein bisschen mehr, weil man sagt ja immer, Dortmund mit eines der geilsten Stadien, die wir in Deutschland haben, und das möchte ich ihnen gar nicht wegnehmen, aber ich habe vielleicht auch einfach zu hohe Erwartungen gehabt. Da die Frage, wie. Weißt du noch, wie das bei dir war, das erste Mal in Dortmund im Stadion?
Ja, ich check auf jeden Fall, wo du herkommst. Also erstmal hier You Never Walk Alone-Thematik. Stimme ich dir zu? Es ist trotzdem eine geile Hymne. So, und bei mir kommt zumindest mal schon so ein bisschen dieses Gefühl auf, okay, ja, ist schon ganz nice, aber fühlt sich irgendwie ein bisschen falsch an. Weil ich finde halt auch, der große Unterschied ist, du merkst halt, dass der Durchschnittsdeutsche absolut keinen Plan haben, was die Jungs da singen. Also da wird dann halt einmal zu You'll Never Walk Alone mit eingestimmt und 50% können vielleicht noch Walk On zur richtigen Stelle mitsingen. So, und ich finde, wenn, dann richtig. Also wenn, dann musst du dich halt auch hinknien und diesen ganzen Text auswendig lernen, damit dasselbe Feeling rüberkommt. Und das finde ich schon in Dortmund immer so ein bisschen, gut, okay, versucht und nicht ganz erreicht, aber ganz so kalt wie dicht lässt es mich dann doch nicht. Und das war zumindest damals, ist jetzt auch schon 2-3 Jahre her, dass ich da war, da hatte ich auch so ein bisschen mitbekommen, dass auch die BVB-Fans in der Szene da dann gesagt haben, ja, so krass ist es halt auch nicht, wie es gemacht wird. Ne? Also innerhalb der Szene sind sie da schon ein bisschen gespalten und die Südtribüne liefert nicht mehr das, was sie mal geliefert hat. Auf der anderen Seite, es sind halt trotzdem 82.000 Menschen auf einem Fleck. Ne? Und das alleine ist schon beeindruckend.
Nee, deswegen finde ich auch, aber es wirkt für mich halt so, du hast halt das Original aus Liverpool im Kopf und auch das habe ich noch nicht live erlebt, aber wie gesagt, auch zuhauf schon irgendwie im Fernsehen geguckt und ja, wie gesagt, gut kopiert. Ja, aber ist dann halt trotzdem nicht das Original. Deswegen, da hat es mir irgendwie ein bisschen gefehlt. Was ich dann auch lustig fand, ich war mit einem Kollegen gucken und der meinte dann so, und ich kannte das aus Hoffenheim. In Hoffenheim ist so wirklich, da bekommt einfach gefühlt jeder Stadionzuschauer. Da läuft auch You'll
Never Walk Alone, sagst du.
Nee, das nicht, aber da bekommt jeder Stadionzuschauer gefühlt eine Fahne, darf auf den Rasen und dann stehen da so 100 Leute und schwenken halt ihre Fahnen, während die Vereinshymne läuft. Und in Dortmund ist das so ähnlich. Wobei in Dortmund stehen die da eine Viertelstunde vor Spielbeginn und dann laufen da so 4-5 Songs und You Never Walk Alone kommt dann halt ganz am Ende und die stehen da und schwenken einfach 15 Minuten die Fahnen durchgehend, wo dann auch so wirklich, ja wirklich, der ein oder andere einfach dann auch Begleiterscheinungen bekommt, weil schwenkt mal so eine Fahne 15 Minuten, das ist extrem anstrengend.
Ja, nee, das stimmt schon so und mein Gott, ne, da werden die Spieltage halt auch eventisiert, das ist definitiv so. Lässt sich aus dem modernen Fußball halt auch einfach immer weniger und seltener entfernen. Das gehört dann leider einfach zur Wahrheit dazu. Aber ich finde schon auch stimmungstechnisch macht Dortmund immer noch ganz schön viel her.
Natürlich.
Ich bin jetzt ich bin schon entfernt davon zu sagen, es sind mit Abstand die besten Fans in Deutschland. Aber
das sind es auch nicht. Es ist auch, ich finde auch, also jetzt mal ohne Fanbrille, es ist auch nicht die beste Stimmung in Deutschland. Es ist auch diese Südtribüne, natürlich wirkt das. Das will ich hier gar nicht abnehmen. Das ist ja ein Riesending und da stehen, keine Ahnung, wie viel passen da rein? 30.000? Also sind die einfach, also ja, auch extrem steil. So
20 oder
ja, so. Wie du da stehst. Aber wenn wir mal ehrlich sind, der Stimmungskern ist extrem klein. Also wenn ja, du jetzt diese riesen Tribüne hast, dann ist der Stimmungskern an sich, der da für die Dezibel in der Schüssel sorgt, der ist relativ klein. Nochmal, wo wir nicht drüber reden müssen, das 3-2 von Adeyemi, 90. Minute, da fliegt das Dach weg und dann sind es 82.000, die da auch ausrasten und dann ist es wahrscheinlich das lauteste Stadion in Deutschland in diesen Momenten über ein Spiel gesehen, sage ich, finde ich. Und ich war jetzt einmal auswärts in Frankfurt. Da ist Frankfurt, finde ich, schon nochmal eine andere Hausnummer oder keine Ahnung, ich war noch nie auf Schalke oder so. Ich glaube, da sind eben ein, zwei andere Stadien lauter, darum soll es gar nicht gehen. Das 3-2 von Adeyemi, da kann ich sagen, da war dieses Stadion extrem laut. Aber auch sonst fand ich's, war es auch einfach ein geiles Spiel. Mein Gott, Stuttgart früh 2-0 hinten, ne, weil keine gute erste Halbzeit, dann kommst du zurück 2-2, Dortmund schießt in der 90. das 3-2 und darf dann in der 94. das 3-3. Also vom Spielverlauf war es einfach das perfekte Auswärtsspiel. Zusätzlich wurde ja auch die ersten 12 Minuten geschwiegen aufgrund von Fanprotesten und dann hat man schon immer das Gefühl, es gab ja schon mal diese Phase, als die Fans protestiert haben, wann war das vor gut anderthalb Jahren, auch mit den Tennisbällen damals, wo es ja dann auch so ein bisschen losgegangen ist. Wenn du 12 Minuten schweigst, dann staut sich schon so ein bisschen was an und dann geht's so los und dann geht's auch nochmal einfach lauter los, weil die Leute ein bisschen mehr Bock haben. Deswegen fand ich es also rein stimmungstechnisch echt einen sehr, sehr geilen Samstag, natürlich mit dem Spielverlauf auch nochmal mehr. Und ich hatte ein wunderschönes Stadionerlebnis.
Aber ja, du hast tatsächlich recht, die Bundesliga-Fanproteste Februar 2024. In meinem Kopf ist es schon viel länger her.
Nee.
Ja, ich bin mal gespannt, was die Fans da dann gemeinsam erreichen können, weil die Bundesliga-Fans protestieren ja aktuell so ein bisschen gegen politische Einmischung in Fußballstadien, dass da Face-Scans, personalisierte Tickets und alles eingesetzt werden soll und das missfällt dem Fußballfan in Deutschland, der sagt, Fußballfans sind keine Verbrecher. Ja, und zündet dann am Wochenende direkt mal einen Auswärtsblock an in Köln. Ne? Wirklich echt intelligente Aktion, liebe Frankfurt-Fans. Gerade eben noch gelobt. Aber was ist da dein Read dazu, wenn du gerade die Proteste ansprichst?
Na, also erstmal finde ich die Proteste an sich gut, richtig und wichtig, um vielleicht einmal das Thema abzuholen. Es wird protestiert gegen Maßnahmen, die in der aktuellen, ich glaube, Innenministerkonferenz ist das richtige Fachwort, wo sich eben die Minister der einzelnen Bundesländer zusammensetzen und dann auch so ein bisschen hinter verschlossenen Türen Maßnahmen beschließen könnten und das könnte dann auch relativ schnell gehen. Das ist jetzt so ein bisschen durchgesickert, was dann da im Raum steht und wir reden da von personalisierten Tickets und dann aber auch also sehr, sehr schnellen und einfachen Kollektivstrafen und da reicht es dann einfach nur, dass du irgendwie mal zu einem falschen Zeitpunkt in einer falschen Menschenmasse stehst und prompt hast du 2 Jahre Stadionverbot, mal so überspitzt ausgedrückt. Auf jeden Fall einfach sehr, sehr viele sehr, sehr viele Einschränkungen in die Rechte eines Fußballfans, wo ich finde, dass man da zu Recht auf jeden Fall auch protestieren darf, geht einfach einen Schritt zu weit, keine Ahnung, wie gesagt, ich bin da absolut kein Fan davon zu sagen, ey, alle Fußballfans kannst du über einen Kamm scheren und werden dann irgendwie dann schon wie so Verbrecher behandelt und ich habe das jetzt auch wieder an so einem Wochenende, wie gesagt, ich fahre nicht so häufig auswärts, aber du wirst da halt schon, also du steigst aus dem Zug aus und du wirst empfangen von einer Hundertschaft und denkst so, ja gut, ich will eigentlich nur jetzt ins Stadion ein bisschen Fußball gucken.
Ja.
Und das macht, also keine Ahnung, ich find's einfach überzogen, deswegen finde ich es erstmal gut, dass dagegen protestiert wird, worüber wir letzte Woche ja auch gar nicht drüber gesprochen haben, was man eigentlich aber auch nochmal erwähnen muss, sind ja auch, also schon letzte Woche Sonntag, die Fanszenen haben sich in Leipzig versammelt und dann auch quasi wirklich, also vereinsübergreifend und haben quasi einmal dann auch in Leipzig protestiert, was es so auch noch nie gab. Also da sind wirklich
aber auch da nicht alle,
die
ne?
Szenen. Also, ja, und also genau von verfeindeten Vereinen einfach dann auch miteinander auf die Straße gegangen und gesagt haben, ey, wir lassen jetzt mal Vereinsfarben irgendwie links liegen und stehen aber gemeinsam für eine Sache ein. Da war Frankfurt auch schon nicht dabei, weil Frankfurt immer gerne so ein bisschen das eigene Ding macht, um jetzt den Bogen einmal wieder zu spannen. Und dass die dann da wirklich anfangen, in Köln den Block anzuzünden und wirklich einfach ein Feuer zu entfachen, zu einem Zeitpunkt, wo gerade dafür eingestanden wird, dass der deutsche Fußball sehr, sehr sicher ist und man sicher ins Stadion gehen kann, ist so strunzdämlich und einfach auch so ein schlechtes Timing, wo ich mir denke, so ey, ihr müsst ja nicht mitmachen und macht wegen mir eure eigenen Scheiße oder protestiert auf eure eigene Art und Weise, aber dieses Ding so zu machen von wegen, ja, wir sind am Ende der King of Cotland und ihr könnt uns nichts und wir machen, was wir wollen, ist halt, keine Ahnung, hast du den Schuss nicht gehört, aber wem bringt das was? Das ist weder cool noch irgendwie outstanding, ist einfach nur dumm.
Ja, vor allem, es bestätigt ja die Leute, die für das einstehen, wogegen die Fußballfans protestieren. Es bestätigt ja die Innenminister, die dann im Zweifel vom Wochenende gar nicht mal die 12 Minuten Fanprotest mitbekommen, sondern die vom Wochenende dann halt nur das DPA-Bild von dem brennenden Block in Köln, von dem brennenden Frankfurt-Block in Köln sehen. So, und dass das komplett kontraproduktiv ist, das muss doch jedem auffallen, der weiter als von der Tapete bis zur Wand denkt. Also da muss ich halt echt sagen, Glückwunsch, das ist ein Schnitt ins eigene Fleisch. Und vor allem, man spielt halt auch so ein bisschen mit diesem Ruf, den man sich erarbeitet hat. Ne? Also ich glaube, die letzten 7, 8 Jahre haben die Frankfurt-Fans ja wirklich Lorbeeren von allen Seiten bekommen. Was Barcelona damals anging, wie sie das Stadion eingenommen haben, der Europa-League-Sieg, dann aber auch generell, ging ja schon vorher los in den Zeiten von Hinteregger und Co., so dass du da dann halt wirklich gemerkt hast, okay, gut, da passiert irgendwas Besonderes, die Fanszene ist was Besonderes, der Verein ist was Besonderes, so, und durch solche Aktionen kannst du halt zwischen das Besondere und es einfach dumm reinsetzen, dann passiert halt was besonders Dummes, so, und so verspielst du dir extrem viele Credits, die du dir in den letzten Jahren aufgebaut hast, und da sage ich echt Eigentor, lieber Eintrachter.
Ja, und also nochmal, es nimmt nichts davon weg, dass sie, ich habe vorhin gesagt, wahrscheinlich eine der lautesten und renommiertesten Fanszenen dabei sind. Und die müssen sich nicht an den Protesten beteiligen, die können gerne ihr eigenes Ding machen, aber dieses, wir schwimmen absichtlich gegen den Strom, und so wirkt es für mich. Das wirkt für mich wirklich so, als ob man so dieses woke andere Mitglied einfach sein möchte, dass so, ja gut, wir machen jetzt halt absichtlich nicht mit bei dem, was ihr macht, weil wir wollen halt was eigenes Besonderes sein, wo ich mir sage, ihr seid halt was Besonderes, aber dieses, wir machen das jetzt aktiv kaputt, ist einfach so dumm. Und dann sage ich auch ehrlich, dann ist denen vielleicht auch einfach nicht bewusst, was das für Auswirkungen hätte, weil wenn die wirklich anfangen mit, wir personalisieren Tickets, dann ist das, also ist ja schon mal ein Gegenspruch zur Ultrakultur, wo man sagt, ey, wir wollen eigentlich schon auch gerne irgendwie so ein bisschen inkognito bleiben. Und dann, also ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe auch den Zeitpunkt nicht, weil genau das, was du gesagt hast, ist so, ey, niemand wird diese 12 Minuten Protest jucken, sondern es gehen genau diese Bilder rum. Es gehen genau diese Bilder von einem Brennen, von einem offenen Feuer in einem Fußballstadion rum. Und dann, ey, was für Argumente willst du denen den Leuten noch geben? Das ist also einfaches Fressen, die werden das sehen und werden sagen, guck mal, ey, sowas wollen wir verhindern, das machen wir mit Gesetz XY, hier Unterschrift drunter, zack. Und dann am Ende leiden wieder alle drunter.
Ja, also ist halt wirklich dieser unangenehme Onkel auf der Weihnachtsfeier, wenn die vegane Cousine gerade erzählt hat und das niemandem aufdringen möchte, aber einfach sagt, ey yo, ich find's gar nicht so cool, Tiere zu essen, und der Onkel dann kommt, bleibt ja ein bisschen mehr Bacon für mich übrig, und sich dann halt nochmal eine Extrascheibe nimmt. So, Hauptsache irgendwie dagegen und ein eigenes Ding machen, unangenehm aufgefallen und auf jeden Fall mal ins Minus gegangen, was die Karma-Punkte dieses Wochenende anbelangt hat. Aber ja, dann lass uns noch mal einmal kurz zurück zu Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Erstens, wie ging es Waldemar Anton nach dem Spiel? Und zweitens, welche Messages liest du aus Dennis Undavs Torjubeln raus?
Boah, zu Anton kann ich ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. Der wurde wieder bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Es war aber nicht ganz so brachial wie jetzt in der ersten Saison. Muss auch sagen, Anton macht das, also ich glaube, das 2-0 bereitet er selber auch irgendwie relativ gut vor. Also dem hat es diesmal, dem ging es diesmal auf jeden Fall nicht so nah. Ne? Wir erinnern uns mal ans erste Spiel, wo er ein Eigentor macht und einfach dann auch wirklich grottenschlecht spielt. Muss man ihm zugutehalten, dass es ihn diesmal nicht gejuckt hat. Aber ansonsten will ich nicht viel mehr über Waldemar Anton reden. Wir können gerne über Dennis Undav reden, weil also, das ist jetzt auch wieder... Ich habe im Spiel gar nicht mitbekommen, dass er 3 Tore geschossen hat, sondern halt am Ende beim letzten Torjubel, ja, wo er halt so mit der 3 vor mir steht, so gesagt, okay, das ist scheinbar dein drittes gewesen. Hab mir die Tore dann natürlich im Nachhinein auch alle nochmal ganz genau angeguckt. Ich glaube, der Jubel ging eher, weil das haben auch ein, zwei, glaube ich, falsch interpretiert, ich glaube, der ging eher an die Dortmunder Zuschauer, von wegen, seid mal alle leise. Vielleicht ging er auch an die ein, zwei Hater, weil es hieß ja schon beim VfB, oh, nachdem Demirovic verletzt ist, VfB hat plötzlich keinen Stürmer und Undav ist nicht so wirklich fit. Keine Ahnung, deutet es, wie ihr es wollt. Ich glaube, es ging eher so ein bisschen an die Dortmunder Zuschauer von wegen, ja, ihr habt jetzt gefeiert, 60 Sekunden später kassiert er das 3-3. Aber auch wenn man sich die drei Tore mal anguckt, könnten ja nicht drei unterschiedlichere Tore sein. Da ist kein einziger Tap-In dabei, sondern es sind wirklich drei, wie ich finde, extrem clevere, aber auch extrem schwierige Stürmer-Tore. Gerade das letzte, das 3-3, ist überragend gegen einen, wie ich finde, überragenden Nico Schlotterbeck. Das ist mit einer der besten Verteidiger, die wir gerade in Deutschland haben. Den nimmt er mit dem Rücken an und tunnelt den und legt den in die Ecke zum 3-3 in der 93. Minute. Also nochmal, ich habe schon viel Dennis Undav gesehen. Das war wahrscheinlich einer seiner besten Spiele im VfB-Trikot und genau zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, und auch direkt zu dem Tor, aus Schlotterbecks Brille, wie willst du es anders machen? So, ja, er macht ja alles, was er tun kann, aber Dennis Undav stellt einfach Weltklasse seinen Körper rein. Schlotterbeck ist direkt an ihm dran. So, Schlotterbeck leckt ihm den Ohrenschmalz aus den Ohren und trotzdem schafft sich Undav halt irgendwie Platz und vollendet den einfach. Ja, Weltklasse. Genauso wie, ich glaube, der zweite war es, den er dann über Kopf mit dem Außenriss direkt in den Winkel jagt. Also wirklich einfach Hammer gemacht. Und ich bin da komplett bei dir. Also ich sag auch, die Jubel gingen alle in Richtung BVB-Fans. Also einmal gesilenced und vor allem dann ja auch dieser Chicken Dance an der Eckfahne, ne? Ja. Also, wo er dann mal das BVB-Logo anguckt und ich interpretiere es so, mal seinen Unmut gegenüber der letzten Jahre dem Verein geäußert hat.
Ja, also den Chicken Dance macht er ja immer gerne. Und natürlich, mein Gott, schießt ein Tor in der 93. Minute auswärts. Und nochmal, nachdem du 60 Sekunden vorher das 2-3 kassierst und eigentlich denkst, machst ein gutes Auswärtsspiel und stehst hier am Ende mit leeren Händen da. Ja, sollen die anderen interpretieren, was sie wollen. Ich fand's extrem geil. Find's geil, dass Undav wieder in der Form ist, in der, finde ich, auch vor der EM 2024 war. Das ist für mich nämlich genau der alte Dennis Undav, aber in einer anderen Rolle, weil erinnere dich mal schon, 2024 ist er schon auch sehr, sehr aufgeblüht in diesem Duo mit Woltemade und jetzt wirklich als alleinige Spitze da einfach viel Last zu schultern und so wichtige Tore zu schießen. Freut mich extrem, freut mich als VfB-Fan natürlich extrem, bin ich gespannt. Ich glaube, wenn er so weitermacht, wird Nagelsmann nicht um ihn herumkommen, auch wenn die nächste Länderspielpause noch ein bisschen hin ist. Aber jo, ist aktuell einer der Besten in der Bundesliga, wenn er so spielt.
Oh, da hatten wir am Montag eine sehr gute Diskussion nochmal im Podcast, in meinem anderen Fußball-Podcast. Da wollte ich dich tatsächlich auch nochmal nachfragen, was deine Meinung ist, weil mein Podcast-Kollege Felix, mit dem wir am 11.11. unterwegs waren, der ist der felsenfesten Überzeugung, dass entweder Tim Kleindienst oder Niklas Füllkrug mit zur WM kommen. Und ich sag, in welcher Welt? Also wirklich, auf keinen Fall haben die irgendwie einen Platz. Einerseits, weil es bei denen halt gerade nicht läuft. Und Tim Kleindienst ist aktuell verletzt, muss sich erstmal wieder zurückkämpfen. Und selbst wenn er in Form kommt, dann ist halt gerade da ein Woltemade, dann ist da ein Burkhardt, der besser ist, wo wir da jetzt auch erstmal gucken, was mit seiner Verletzung ist. Ich hoffe, nichts allzu Wildes. Und Dennis Undav in der Form, so ja, die sind alle drei definitiv vor Füllkrug und Tim Kleindienst. Ich sag halt, die waren zu unglücklichen Zeitpunkten in schlechten Phasen, sei es Verletzungen oder Formtiefs. Undav hat einem Niklas Füllkrug und einem Tim Kleindienst den Rang abgelaufen.
Ja, also um Welten. Auch einfach, weil Undav spielt überragend und die anderen beiden spielen nicht, weil sie verletzt sind. Und ich nehme sogar, ich würde sogar Havertz drüber stellen. Wenn Havertz jetzt zurückkommt und einigermaßen seine Form bestätigt, die er davor hatte, dann würde ich den sogar auch vor einem Füllkrug und vor einem Kleindienst sehen. Also da hat Felix, das ist ein Hot-Take für mich zu sagen, einer von beiden kommt auf jeden Fall mit und die haben in dieser Saison noch kein einziges Spiel gemacht.
Ja, ich habe ihm da auch schon sehr hohe Wetteinsätze für geboten, weil ich bin mir da auch halbwegs sicher. Also am Ende weißt du halt nie, was passiert, ne? So eine Saison ist auch lang und Dennis Undav war ja schon mal auch für längere Zeiten raus. Gucken wir mal. Wir wünschen natürlich allen nur die beste Gesundheit und dass Deutschland auf jeden Fall in Topform zur Weltmeisterschaft fahren kann. Bundesliga am Wochenende können wir damit.
Lass doch einmal, weil wir auch sonst immer viel über Dortmund gesprochen haben, also über Stuttgart musste nicht viel sprechen, also Top-Auswärtsspiel, besser kann es nicht laufen, trotzdem einmal über den BVB, weil einfach dieses, also nochmal, 2-0, du hast das Spiel komplett im Griff, lässt es dir dann mit einer, also nochmal, Stuttgart macht's gut in der zweiten Halbzeit, aber du lässt dir die Butter wirklich so einfach vom Brot nehmen in einem Heimspiel, wo du dir denkst, mit den Ansprüchen und eigentlich ja einer guten Saisonphase, die du gerade hast, weiß ich nicht. Und dann, Digga, du schießt in der 90. Minute das 3-2, das Stadion fliegt auseinander und du merkst so richtig, okay, da fällt einfach viel ab. Wie gesagt, Woche davor 1-1 gegen Hamburg, auch schon gegen Treffer, 96. Minute. Und dann kassierst du vom Anstoß weg das 3-3 zu Hause. Das funktioniert nicht, wenn du ein Spitzenteam in der Bundesliga sein willst.
Ja, vor allem halt, weil sich dieses Muster so ein bisschen durchzieht, ne? Also du hast den HSV letzte Woche angesprochen. Wir erinnern uns aber auch an den ersten Champions-League-Spieltag. Juve, Auswärtsspiel in Turin. Borussia Dortmund führt 4-2 in der 84. Minute und sie kriegen das Ding nicht über die Zeit. So, und am Ende, ja, gegen die schwächeren Teams in der Bundesliga sehen sie konstant gut aus. So, mal den HSV ausgeklammert. Bist du halt trotzdem echt fast flawless durch die Saison gegangen. Aber das sind halt die Punkte, die dir am Ende zu deinen Saisonzielen fehlen können. Ob der Saisontitel jetzt, das Saisonziel jetzt Maxi Bayer-like nach dem dritten Spieltag der Meistertitel ist oder ob du dann am Ende die Champions League erreichen willst. So, da sind auch ein paar andere, die sich in Stellung halten. Und wenn du es regelmäßig schaffst, deine Punkte so zu verspielen, dann werden die dir am Ende fehlen. So, dann werden die dir am Ende zu deinem eventuellen Wunschziel und mein Gott, als Bundesliga-Verein wirst du immer ein bisschen höher streben als das, was du dann am Ende erreicht hast, wenn du nicht die Bayern bist. Dann wird dir das genau dazu fehlen. Und es ist sehr gefährlich, vor allem weil der BVB ja eigentlich die Qualität mitbringt. Und das macht es ein bisschen unerklärlicher. Ja, aber generell finde ich trotzdem, dass sie immer noch richtig gut in Tritt sind und dass es immer noch echt viel Spaß macht, denen beim Fußballspielen zuzugucken.
Nochmals, aber sie müssten eigentlich zu gut sein, damit sowas wirklich jetzt häufig schon in der Saison passiert, dass man sich da dann einfach so einfach Punkte klauen lässt. Und jetzt, ja gut, also Wiedergutmachung, Champions League haben sie, glaube ich, deutlich gegen Villarreal gewonnen, müssen wir nicht drüber reden. Nochmal, die sind gut, aber ich fand es dann auch spannend, ich hab Kovac in der PK danach mir noch irgendwie auf Instagram einmal vorspielen lassen, der da auch so meinte, ja, manche von uns erzählen halt irgendwie am dritten Spieltag, dass wir Meister werden wollen, aber wir schaffen es dann einfach zweimal in Folge nicht eigentlich ein sicher geglaubtes Spiel über die Ziellinie zu bringen, wo dann auch so ein bisschen mal halt hier der Appell an die Spieler geht, ja, ihr könnt alle groß reden, aber am Ende geht es halt auch mal drum, so ein Spiel dann über 90 oder 95 Minuten zu Ende zu spielen. Das haben sie weder gegen den HSV geschafft, das haben sie auf wirklich beeindruckende Art und Weise gegen den VfB wieder nicht geschafft. Weil nochmal, noch ein letztes Mal dieses, das Spiel ist offen und dann schießt du ein Kontertor in der 90. Minute und dann passiert ja was mit so einem Stadion, es passiert ja auch sowas mit so einem Spiel und du denkst als VfBler, fuck, das kann nicht sein. Wir sind eigentlich drauf und dran, dieses Spiel zu gewinnen und plötzlich wendet sich alles gegen uns. Und dann jubeln die und jubeln die und jubeln die und im Stadion läuft hier noch Torhymne und Norbi Dickel schreit noch rum und in dem Moment, vom Anstoß weg, dann zieh halt ein dummes Foul oder so, aber vom Anstoß weg bist du nicht einmal am Ball und kassierst sofort das 3:3, Digga. Das würde mich, also mich macht's einfach als neutral und für mich war das positiv, mich würde das so sauer machen als BVB-Fan, wo ich mir so denke, ey, habt ihr den Schuss nicht gehört? Das sind sichere 3 Punkte. Alle feiern noch und ihr seid zu dumm, das Ding einfach wegzuverteidigen. Also ja. Deswegen, Dortmund ist vielleicht auch noch nicht so gut, wie wir sie alle gemacht haben.
Ja, wird's zeigen. Also ich will das jetzt auch nicht überinterpretieren, ne? Weil das Juve-Spiel, über das wir geredet haben, das, wie gesagt, war am Anfang der Saison und jetzt sind's 2 Spiele in Serie, die du ja trotzdem nicht verlierst. So, wo du dann halt trotzdem deine Punkte holst.
Aber es fühlt sich schon zweimal nach einer Niederlage an.
Ja, definitiv. Sage ich aber auch, eine Mannschaft kann auch daran wachsen. So, eine Mannschaft kann sich daran 100%, auch dann irgendwie die positiven Sachen mitnehmen. Das werden sie jetzt bis Weihnachten beweisen müssen. So, da kommen noch 1-2 Kracher auf sie zu. Und in der Champions League sieht es zwar gut aus, aber du musst halt deine Hausaufgaben zu Ende machen. Weil solltest du jetzt die letzten 3 Spiele irgendwie verlieren, dann bist du halt gerade immer noch punktgleich mit Platz 10, auch wenn du auf Platz 6 unterwegs bist. Also kann da schon spannend werden. Da machen wir doch mal einmal die anderen Champions League Teams. Die Bayern können verlieren. Es gleicht einer Sensation. Man hat es kaum erwarten können, aber die Bayern haben tatsächlich mal ihr Spiel verloren in einem Tempel, den sie sonst eigentlich besitzen, nämlich im Emirates Stadium in London. Und Etihad, glaube ich. Arsenal müsste Etihad Stadium sein.
Nee, andersrum, war richtig. Emirates ist schon richtig.
Ah, okay. Nee, dann,
Etihad
dann,
City.
Etihad City. Ja, genau, okay. Und da bleibt mir dann eigentlich nur als Fazit, jo, passiert. Arsenal halt gerade eine der besten Mannschaften in Europa und die Bayern haben da dann ausnahmsweise mal nicht mit Schritt halten können. Muss jetzt kein 3-1 sein, so Neuer geht beim 2-1 halt schon heftig ins Risiko und verschätzt sich, sagt auf der anderen Seite auch, okay, gut, bei Manuel Neuer ist auch nicht mehr alles Gold, was glänzt, weil früher hat der die Dinger dann auch gerne mal in der gegnerischen Hälfte weggeköpft. Aber am Ende eine Niederlage, die auch definitiv nicht überzuinterpretieren ist.
Nö, also deswegen, ich habe es leider nicht sehen können, habe aber natürlich vorbildlich in Vorbereitung auf diesen Podcast eben noch die Highlights angeguckt, die lange Version, weil es, und das will ich schon mal erstmal wieder nochmal eine Lanze brechen für den neuen Champions-League-Modus, ist einfach geil, dass du solche Duelle jetzt auch schon in der Gruppenphase bekommst. Ich meine, wir haben vor einem Monat über das Duell gegen PSG geredet, wo auch schon alle irgendwie gesagt haben, ja, vielleicht die zwei besten Teams in Europa spielen gegeneinander. Das sagen jetzt nach dem Duell wieder alle, weil Arsenal, wie gesagt, die Nummer 1 gerade in der Premier League, die Bayern die Nummer 1 in der Bundesliga, und es ist irgendwie auch eine Frage der Zeit gewesen. Irgendwann verlierst du solche Spiele, verlierst du es in der Gruppenphase besser als irgendwann in der K.O.-Phase. Das fand ich aber trotzdem, das, was in den Highlights rübergekommen ist, verlierst du schon auch irgendwie verdient. Ja. Man, Arsenal war richtig griffig, war richtig giftig, war richtig gut. Und ja, dass ein Neuer dann mal den einen liegen lässt. Ich weiß gar nicht, ob wir über das erste Gegentor so reden müssen, wo es ja auch so ein bisschen Diskussion war, faul oder nicht faul, Ecke von rechts, und Neuer bekommt so einen kleinen Rempler, sage ich ganz ehrlich. Weiß ich nicht, finde ich okay bei einer Ecke. Ja. Ansonsten ist das auch einfach ein Kopfball aus 2 Metern. Deswegen ihm da dann einen großen Vorwurf zu machen, keine Ahnung. Für mich ist das kein Torwartpatzer. Das 3-1 ist natürlich ein Torwartpatzer. Er spekuliert drauf, ist 50 Meter vor seinem eigenen Tor, muss den Ball halt verteidigen, wenn er ihn nicht trifft. Dann geht der auf seine Kappe. Was ich aber auch sagen muss, ich finde, er hält davor 2-3 Mal überragend. Also ja. Das 1-1 gegen Declan Rice, den hält wahrscheinlich kein anderer Torwart. Und das vergisst du dann immer in so einer Diskussion. Also die Bayern verlieren das Spiel nicht, weil Manu Neuer einmal daneben gelangt hat, sondern weil Arsenal einfach richtig gut war.
Ja, und am Ende, das muss man den Bayern dann halt auch positiv zurechnen oder zuschreiben, weil man da dann natürlich auch schon wieder die ganze Zeit nur Negatives über die Leistung der Bayern gelesen hat, weil Negatives klickt sich dann am Ende einfach besser als Positives. Ich finde trotzdem herauszustellen, ja, Arsenal war richtig griffig und gut, und trotzdem fallen diese drei Tore nach 2 Standards und einem Konter. So, und ey, mein Gott, das passiert, wenn du halt 2-1 hinten liegst und dann irgendwie ein bisschen offener stehen musst, so, dann gegen eine Weltklasse-Mannschaft darfst du dich dann auch mal auskontern lassen. Das ist nicht Sandro Wagner gegen Mainz 05 in Überzahl sich auskontern lassen zu Hause, so, das ist dann schon nochmal was anderes. Und da ist es dann vollkommen erlaubt, und ey, mein Gott, Standards, da hat man schon gesehen, ja, da bringt Arsenal einfach auch ein Repertoire mit. So, da bringen sie ein Arsenal an Eckbällen mit, die sie dann halt da auch in einem Spiel abfeuern können, und muss dann sagen, jo, mein Gott, dann waren sie in dem Moment einfach besser, und das darf man dann auch anerkennen.
Ja, deswegen. Und also generell, ich finde diese aktuelle Lage in den europäischen Top-Ligen schon irgendwie cool. Ich kann mich mit Arsenal anfreunden. Ich finde Real und Barca die Saison irgendwie beide cool. Die Bayern sind da. Ich glaube, wir bekommen hinten raus wirklich noch einen richtig feinen Fighter in der Champions League. Und dann muss ich einmal auch nochmal.
Ich dachte in der Bundesliga.
Ja, in der Bundesliga, ja. Jetzt alle werden eingebürgert. Ja. Nee, ich muss einmal noch revidieren. Ich war lange einer derjenigen, der so ein bisschen bei Lennart Karl auf die Langsammacht-Taste gedrückt hat, aber der ist scheinbar wirklich jetzt schon zu gut. Ich meine, macht das nächste Tor, und ich will ihn gar nicht nur an dem Tor festmachen, sondern in den 1-2 Situationen, die dann in den Highlights drin waren, siehst du einfach, man, der spielt nicht wie ein 17-Jähriger. Der spielt ja vor allem auch nicht wie so ein 17-Jähriger, der einfach nur offensiv Momente für sich selbst kreiert, sondern ich finde, der ist wirklich extrem clever, was das Spiel nach vorne angeht. Also einfach so ein bisschen, ey, macht Bälle gut fest, nimmt seine Mitspieler gut mit, einfach irgendwie einen sehr, sehr hohen Fußball-IQ. Und das sieht man ja eigentlich gar nicht so häufig dann von ihm, sondern was bleibt hängen? Irgendwie die Tore, ne? Das wunderschöne Tor gegen Gladbach oder jetzt dann auch einfach ein wichtiges Champions-League-Tor gegen Arsenal. Aber ich finde, es wird ihm gar nicht gerecht, ihn nur darauf zu reduzieren, sondern das ist wirklich ein sehr, sehr kompletter Spieler. Und jetzt mal das Alter ausgerechnet. Und dann sage ich auch ehrlich, großes Turnier 2026. Wir haben schon mal über Offensivspieler gesprochen. Ich sage nicht, dass du ihn mitnehmen musst, aber wenn er so spielt, dann wird Nagelsmann nicht an ihm vorbeikommen.
Wenn es so weitergeht, dann kriegt Nagelsmann in der Offensive richtig Probleme. Weil dann fahren wir am Ende nur mit 4 Verteidigern hin, weil jeder irgendwie seinen Platz braucht. Ah, muss der Nübel wirklich auch noch mitnehmen, Neuer und Ter Stegen? Komm, scheiß drauf, wir fahren nur mit 2. Können wir irgendjemanden aus dem Trainerstab vielleicht noch rausnehmen und dafür, was weiß ich, da dann einen, worüber haben wir gerade, Niklas Füllkrug mitnehmen, so, weil, ja, mein Gott, spielen tut er eh nicht und wir brauchen ihn für die Mentalität. Brauchen wir wirklich 4 Physios? Komm, Nickel, du bist dabei. So, weil die Offensiven, die machen gerade richtig Spaß und vor allem auch, was du sagst, er spielt nicht wie ein 17-Jähriger. Natürlich ist er nicht aufs Tor zu reduzieren, aber guck dir vor allem halt auch mal diesen Zeitpunkt an, ne? So, die Bayern liegen gerade 1-0 zurück, auswärts in London, so, da sind andere Mannschaften diese Saison auch dann schon einfach mal untergegangen. Und er reißt dann dieses Spiel an sich. So, er will dann den Ball haben. Er will dieses Spiel entscheiden. Das musst du in dieser Position auch, definitiv. Aber es gibt da draußen nicht so viele 17-Jährige, die die Eier dafür haben. Und da muss ich dann wirklich auch den Hut davor ziehen. Wenn er es jetzt nach wie vor in diesen Spielen beweist, dann, ja, bin ich sehr gespannt, wer da 26 nominiert wird. Hast du Basler gesehen?
Basler, ja, gutes Timing. Gutes live, Timing. Der gemeint hat, ja, macht mal Piano mit dem Jungen, schießt ein Tor und ja, gesilenced.
Ja, weil er, also der hat ja auch ihm dann vorgeworfen, ja, wo war er denn im Spiel gegen Dortmund? Da sitzt er 90 Minuten auf der Bank. Gegen PSG, da sitzt er 90 Minuten auf der Bank. Der muss auch mal in solchen Spielen treffen. Zack, bumm, drin das Ding. So, also wirklich. Von Mario Basler da dann von außen drauf zu hauen, so dumm, ey, wirklich. Es ist ja okay, was er sagen wollte. Nämlich wollte er in die Richtung, jo, okay, lass den Jungen sich entwickeln. Aber also, you really gotta work on your wording, bro. Also da muss halt wirklich mal schauen, dass die Kritik, die er dann auch äußern will oder die Vorsicht, die er äußern will, dann halt auch mal so rüberkommt. Weil also ihn jetzt dafür schlecht zu reden, dass er in einem Spiel nicht eingewechselt wurde, ja sorry, dass er da einfach noch nicht war im Oktober.
Ja, wirklich, warum ist er nicht mit 17 noch nicht Spielertrainer und wechselt sich einfach so à la Günter Netzer selber ein?
Wo ist denn sein Ballon d'Or, hä? Wo ihr den alle schon so gut redet?
Ich bin gespannt, wenn Musiala zurückkommt, was die Bayern und wie es die Bayern dann machen. Weil eigentlich ist die Zehner-Position schon eher Musialas Position. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, dann hat Karl schon geschafft, Olise auf rechts zu verdrängen. Also mittlerweile spielt Kompany so, dass Karl eigentlich in der Mitte auf der Zehn so ein bisschen seine Freiheiten hat. Olise jetzt dafür nach rechts gegangen.
Aber auch seine bessere Position spielt.
100%. Aber der beste deutsche Zehner ist aktuell noch verletzt und der kommt genau in dieses Team aktuell noch zurück. Deswegen absolutes Luxusproblem. Bin sehr, sehr gespannt, wie es die Bayern dann machen, ob man irgendwie ein System findet, wie man beide spielen lässt. Das musst du wahrscheinlich irgendwie schaffen, aber wie gesagt, hast du noch mit Kane, mit Olise, mit Gnabry da einfach noch so viele gute offensive Männer und Nagelsmann wird dann 2026 dasselbe Problem oder Luxusproblem bekommen. Aber
ich wollte gerade sagen, also brauchst du wirklich Min Jae Kim und Upamecano?
Der Upamecano macht eh nur, ey, Digga, der Pass vorm 2-1 ist respektlos gewesen, da redet wieder niemand drüber, alle sagen nur, ja, neuer, und dass Upamecano eigentlich das 2-1 verschuldet, ja, die auch jetzt mal nur noch mit 2 Innenverteidigern spielen, das reicht auch.
Ja, 2 Verteidiger generell, also, keine Ahnung, Lennart Karl, der kann dann ja auch mal den Rafa Guerrero Linksverteidiger machen, das ist schon in Ordnung. Ja, sind wir mal gespannt, ich persönlich glaub schon, dass ein Musiala jetzt seinen Stammplatz nicht an Lennart Karl abgeben muss, aber man muss halt auch sagen, ey, genau so muss es laufen. Genau so wünschst du es dir als Trainer von deinen Rotationsspielern, dass wenn sie reingeworfen werden, sie das auch als Chance verstehen, sich für die Startelf zu empfehlen und du dann am Ende Probleme bekommst, wenn deine angestammte Kraft dann auch wieder zurückkommt. Und ja, mal sehen. Also Julian Nagelsmann hatte ja über Nick Woltemade gesagt, ja gut, er ist gerade in einer Position, wo er halt komplett hyped wird und eigentlich gefällt mir das nicht für ihn. Eigentlich ist er gerade eher ein Nummer-2-Stürmer. So, eigentlich muss er gerade einen Haaland vor sich haben, um sich da halt dran vorbeizukämpfen. Und ich, runzelst die Stirn, ich check schon, wo er herkommt, so dass in diesem Entwicklungsschritt es gar nicht so verkehrt ist, wenn du halt noch nicht die ganzen Lorbeeren bekommst und ich glaube, in diese Position kommt dann auch ein Lennart Karl wieder rein, dass er dann halt Musiala erstmal vor sich hat und ganz ehrlich, in einem Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid einen Lennart Karl dann auf der Bank zu haben, den du ab der 60. nochmal bringen kannst bei einem 2-1-Rückstand, das hätte ich auch gern.
Ja. Okay, gut. Dann machen wir Champions League zu. Frankfurt deutlich verloren. Leverkusen 2-0 in Manchester gewonnen. Respekt.
Absolut nicht erwartbar.
Nee, überhaupt nicht erwartbar. Also Das ist schon einmal aufgeploppt. Liverpool, ich check den Verein nicht. Das noch einmal zum Abschluss. Also, die waren am Anfang der Saison wirklich relativ gut dabei in der Premier League, verlieren jetzt in der Champions League zu Hause 1-4 gegen die PSV aus Eindhoven, ja, und sind wirklich im absolut freien Fall. Bin gespannt, wie lange Arne Slot da noch machen darf. Gehe nicht davon aus, dass der noch viel Zeit bekommt.
Überlebt also,
die sind wirklich. Ja, keine Ahnung. Vor allem Weihnachten ist ja in der Premier League schon nochmal was anderes. Ne? Die spielen ja am Boxing Day, also am 26. Das ist da ja schon auch nochmal ein großes Highlight. Was spielen sie denn jetzt? Lass mich einmal in die Termine gucken. Das ist ja meistens so, wenn sie irgendwie nochmal ein großes Spiel, wo man es dann auch rumreißen kann, in West Ham.
Ja, West Ham ist, glaube ich, auch nicht der Shit dieses Jahr. Also bin jetzt nicht so tief in der Premier League.
Aber Digga, die haben jetzt schon auch wirklich verlieren gegen City, verlieren gegen Nottingham, verlieren gegen PSV. Verlieren gegen Crystal Palace 0-3 zu Hause, verlieren gegen Brentford, noch nie gehört. Also wirklich.
Okay, noch nie gehört ist auch heftig, dass der Ex-Christian Eriksen-Club, so, da ist er wieder hin zurückgekommen.
Christian Eriksen hat mittlerweile auch bei Christian Eriksen ist bei Wolfsburg bankt. Wolfsburg ist Tabellen 17. in der Bundesliga gefehlt.
Ja, Hammerverein. Also muss man wirklich sagen, die Seele des deutschen Fußballs, die lebt im VW-Werk, direkt neben der Volkswagen-Arena. Aber. Auf der einen Seite ja, Liverpool wirklich erstaunlich, was Arne Slot daraus macht, so, und wie dann halt auch Spieler wie eben ein Florian Wirtz dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich bin auch sehr gespannt, weil auch letztes Jahr, ne, die sind Meister geworden. Also es ist ja nicht so, dass es eine schlechte Saison war von Liverpool, die sind englischer Meister geworden. Dass es dann halt inklusive 500 Millionen Transfers dann nicht funktioniert, spannend. Um das so zu formulieren. Also bin ich schon sehr gespannt, wie sich das dann da weiterentwickeln wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch PSV Eindhoven loben, ne? Also die spielen ja auch eine überragende Saison, sind amtierender Meister in den Niederlanden. In der Champions League ersten Spieltag gegen Union Saint-Gilloise verloren, dann am vierten Spieltag in der Liga verloren und sonst fast alles gewonnen.
Ja,
also da waren mal zwei Unentschieden zwischendrin, gegen Bayer Leverkusen und gegen Olympiakos Piräus. Aber also die spielen auch schon einen sehr vernünftigen Ball.
Natürlich ist auch Champions League und ich will die nicht kleinreden, aber ganz ehrlich, sorry, PSV juckt mich nicht. Aber Liverpool, sorry, also du kannst doch nicht zu Hause 4-1 gegen Eindhoven verlieren.
Ja.
Und selbst wenn die in Holland aktuell das Beste sind, was da rumrennt.
Ist darum, halt immer noch das Beste, was in Holland rumläuft.
Ja. Ja, okay. Nee. Hoffentlich verlieren wir heute nicht gegen die Holländer. Das wäre schlecht gealteter Take von mir.
Das ist so. Das wäre dein persönlicher Mario Basler-Moment. Den kannst du dir dann einrahmen. Wäre doch auch super. Ich finde es auch sehr geil, dass jetzt auch eine Trainerdiskussion in Madrid aufgemacht wird, was ich wirklich so lächerlich finde. Gestern habe ich Konferenz geguckt und einer hat dann wirklich gefragt, ja, und Xabi Alonso, müssen wir dann da mal hingucken, nachdem du gerade 4-3 in der Champions League gewonnen hast. Klar, gegen Piräus musst du gewinnen, aber in der Liga stehst du auch, glaube ich, auf Tabellenplatz 1 aktuell. Aber ja, Vini hat sich doof geäußert unter der Woche. Da muss man natürlich erstmal Xabi Alonso in Frage stellen.
Ja, Vini soll die Fresse halten. Mbappé ist so ein Macher. 4 Tore in der Champions League auswärts ist halt schon.
Ja.
Ja, ist der Bessere bei Real Madrid. Mbappé größer Vini. Das sollte aber auch niemanden überraschen.
Wir schmeißen mit Hot Takes um uns. Ich fand, Lionel Messi war größer als Mario Götze. Ja, argumentier da mal gegen.
Will ich nicht. Will ich gar nicht gegen argumentieren. Gut, machen wir Fußball zu. Und springen. Ja, komm, lass Formel 1 machen. Lass Formel 1 machen, wo wirklich die FIA alles dafür tut, noch irgendwie einen spannenden Meisterschaftskampf hinzubekommen.
Ja, gut, das ist
alles schon
Bullshit.
Wieder geskriptet.
Ja, dass das auch Bullshit ist, das wissen hoffentlich auch alle. Aber am Wochenende, Max Verstappen holt zwar den Sieg, aber Lando Norris wird Zweiter. Und dadurch hättest du die Weltmeisterschaft eigentlich schon wirklich zumachen können. Ne? Weil natürlich, Verstappen holt nochmal 7 Punkte auf, aber es waren vorher 49, es sind noch 2 Rennen plus 1 Sprint. Da holst du keine 42 Punkte mehr auf. Bis dann aber Montagmorgen, glaube ich, kam, dass der Unterboden bei der, obwohl nee, Sonntag war ja lang, die sind ja schon Sonntag früh gefahren, dass der Unterboden der beiden McLarens ein bisschen zu sehr abgefahren war. Und da muss man halt dann einfach sagen, ja, the Regals are the Regals. Und das ist auch Ferrari schon diese Saison passiert. Das wissen die bei McLaren. Und natürlich musst du dann alles an die Gegebenheiten dann auch in Las Vegas anpassen. Und am Ende sind es, glaube ich, 0,07 Millimeter oder sowas. Aber es sind dann halt, die sind dann einfach auch zu viel. Wenn die bemessen werden, was willst du da machen?
also nochmal, 0,07 Millimeter.
Ich bin mir nicht genau sicher über die, hast du es? Hast du es schon komplett gefunden?
Nee.
Auch mit Quellen belegt?
Nee, das jetzt nicht, aber es wird ja nicht viel sein. Also wir reden da wirklich über eine Millimeterangabe. Und das, also, ja, dann sagst du mir wieder, die Regels sind die Regels und das stimmt dann auch wahrscheinlich irgendwie, aber das nimmt für mich ja komplett die Spannung raus. Das Rennen ist durch und 4 Stunden später kommt irgendwie so ein Instagram-Post, wo dann drin steht, oh, beide McLaren sind disqualifiziert, wir haben plötzlich wieder eine spannende WM. Also, ich verstehe es, dass die Regeln sind, als außenstehender Sportfan, der sich jetzt nicht so tief mit der Formel 1 beschäftigt. Ich kann damit nichts anfangen, bin ich ehrlich mit dir.
Echt nicht? Mein Gott, also das ist schon 1-2 Mal passiert und ich finde halt, das gehört dazu. Ne? Also ich weiß nicht, wo meine 0,07 herkam. Es war auf jeden Fall nicht viel. Es ist aber halt auch nicht viel Spielraum. Ne? Also das Stück, was da eingebaut wird, ist, glaube ich, zu Beginn 10 mm dick und es darf halt nicht unter 9 mm fallen. Es darf also sowieso nicht viel Verschleiß auf diesem Unterbodenteil stattfinden. Und mein Gott, dann hast du halt ein falsches Setup fürs Auto gewählt. So, dann hast du halt dich zu nah an den Boden begeben und ein bisschen zu viel abgeschliffen. Und am Ende, ja, was willst du da machen? Also die Regeln gelten halt für alle.
Aber ist doch auch nicht geil, also Ich stelle mir jetzt die Frage, ist doch auch nicht geil für die Sportart. Also natürlich, das Endprodukt jetzt, dass wir wieder einen spannenden Titelkampf haben, das ist cool für die letzten beiden Rennen, aber dieses, ich meine, du kommentierst ein Rennen oder du fährst ein Rennen und dann bist du Rennsieger und der andere ist Rennzweiter und dann ist das Rennen vorbei und dann kommen irgendwie 3 Stunden später dann so, immer hier, guck mal, es sind wegen 1-2 Millimeter, jetzt ändern wir das Ganze, weil jetzt, ich habe mir gerade überlegt, ja, was ist denn das Pendant zum Fußball? Auch da sind es ja, wie gesagt, am Ende Zentimeter, Millimeter bei einer Abseitsentscheidung und da sagen wir auch, gut, wenn es abseits ist, ist es abseits. Und deswegen, ich möchte die Entscheidung gar nicht anfechten, aber ich finde halt irgendwie so die Regel dann komisch, dass man dann so 3 Stunden später da hinkommen kann und sagen kann, wir haben jetzt halt doch irgendwie einen Fehler am Auto gefunden und deswegen müssen wir es jetzt im Nachhinein nochmal korrigieren, das Ergebnis. Das finde ich so irgendwie vom...
Ja, Fußball-Pendant wäre dazu halt, dass du ein Spiel am Ende am Grün gewinnst. So, dass da halt irgendwie...
Ja, auch kacke. Stell dir vor, dann du wirst, also vor allem dann auch
ja,
in der
Saisonphase.
Ja,
aber gehört doch dazu. So, ja, aber wenn dann halt irgendjemand unberechtigt eingesetzt wurde oder sowas, ja, mein Gott, dann liegt der Fuck-up halt beim Team und dann wirst du halt dafür danach bestraft. Natürlich ist das nicht geil vom Guckerlebnis. Natürlich ist es nicht geil fürs Team. Natürlich ist es nicht geil für die Zuschauer oder für die Journalisten oder irgendwen. Aber mein Gott, so am Ende gibt's halt einen Rahmenplan, an den musst du dich halten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man da hinterher ran. Natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass irgendwie was anderes passiert, damit der WM-Kampf spannend bleibt. Und ja, wenn man da jetzt von außen drauf guckt, kann man, gibt's sicherlich den einen oder anderen, der da sagt, wir können die FIA auch direkt wieder in MAX umbenennen. Das ist halt Bullshit.
Will ich ja auch gar nicht sagen. Das war ja nur mit einem Augenzwinkern formuliert.
Ey, und mein Gott, am Ende sorgt es dafür, dass jetzt 24 Punkte zwischen Platz 1 und Platz 3 sind. Lando Norris hat immer noch alles in der Hand. Wir müssen nicht so tun, als hätte er sich dann jetzt die komplette Pole-Position wegnehmen lassen. Da sitzt er immer noch drin. Aber auf der anderen Seite, deswegen ist Max Verstappen in Brasilien aus der Box gestartet, der hat einen frischen Motor. Die McLaren-Motoren, die sind alle schon ein bisschen älter und da kommen noch ein paar Kilometer drauf, auch bei nicht ganz so einfachen Bedingungen jetzt vielleicht halt in Katar oder in Saudi-Arabien, wobei so heiß ist es da jetzt auch nicht mehr, muss man dann sagen. Ich sag mal so, ein DNF von Lando Norris ist nicht ausgeschlossen in den kommenden Rennen. Und dann halt nochmal einen Motor zu tauschen, würde ja eventuell auch bedeuten, dass man da über die erlaubten Teile hinausgegangen ist. Aber das halt noch viele ungelegte Eier. Ne? Ich will nur sagen, es ist nicht ausgeschlossen, dass Norris und Piastri eins der letzten beiden /zweieinhalb Rennen nicht beenden. Und ja, dann haben wir aber einen richtig kochenden Kessel in Abu Dhabi.
Jo, also deswegen, also für die Ausgangslage ist es top, wie es gelaufen ist. Ich hätte mir nur gewünscht, dass es halt irgendwie, wenn die sich irgendwie, perfektes Szenario wäre natürlich gewesen, die schießen sich beide irgendwie raus und Verstappen gewinnt das dann so. Aber müssen wir jetzt nicht drüber weiter diskutieren, Ausgangslage ist geil.
Aber es ist ein gutes Thema tatsächlich. Würdest du Yuki Tsunoda eine Jobgarantie für 2026 geben, wenn er Lando Norris abschießt?
Safe.
Also ist doch wirklich die einzige Möglichkeit, wie ihn Tsunoda sich retten kann, oder? Max Verstappen steht alleine an Platz 2 der Konstrukteurswertung, hat alleine mehr Punkte als Ferrari eingefahren. Also Yuki Tsunoda ist nicht in der Lage, diesen Red Bull zu bewegen, aus welchen Gründen auch immer. Aber am Ende ist das Resultat, Yuki Tsunoda ist nicht gut genug für diesen Red Bull. Und dann muss er jetzt halt Teamplayer sein, ne? Weil am Ende hat er zwei Möglichkeiten. Er landet sportlich vor Norris und Piastri und sichert sich damit sein Cockpit. Oder er geht all in.
Dann haben wir den nächsten Skandal.
Aber ja, gut. Bis dahin. Ja, und nochmal, ne, ich möchte hier niemanden zu Unsportlichkeiten aufrufen. Ich sag halt nur, das ist wirklich nach der Saison bin ich mal gespannt, was da mit Yuki Tsunoda noch passiert. Jetzt, weil es kommt auf ihn an. Max Verstappen schafft es aus eigener Kraft nicht und er braucht jedes Auto zwischen sich und Lando Norris, was er da irgendwie hinbekommen kann. Und wenn es dann dabei ist, dass ein Yuki Tsunoda George Russell im entscheidenden Moment DRS gibt, dass George Russell dann nochmal an Lando Norris rankommt und ihn dann irgendwie überholt. So, zwischen Platz 1 und Platz 2 liegen 7 Punkte, zwischen Platz 1 und Platz 3 liegen 10 Punkte. So, das heißt, sollte Norris zweimal Dritter werden, reicht ihm das, weil er dann halt nur 20 Punkte verliert. Aber es ist halt auch noch ein Sprintrennen da. Also es sind noch viele Eventualitäten offen. Ey, und Yuki Tsunoda muss sich halt wirklich einfach mal am Riemen reißen und hat jetzt wirklich die Pflicht, vorne mitzufahren. Und ich sag auch, wenn das klappt, dann hat der noch eine Chance im Red Bull. So, der 22 von 24 Rennen einfach vor die Wand gefahren. Also war, glaube ich, 2, 3, 4 Mal höchstens in den Punkten. Und jetzt hat er halt tatsächlich noch die Möglichkeit, durch ein geiles Rennergebnis alles vergessen zu lassen.
Ja, Frage. Also, traue ich es ihm zu? Nein.
Ebenfalls.
Es gäbe rein theoretisch die Möglichkeit. Gut, machen wir Formel 1 zu. Ich möchte einmal noch lobend erwähnen, ich habe mein Fantasy-Matchup am Wochenende gewonnen.
Oh, krass.
Wichtiger Comeback-Sieg gegen Jona, nachdem das im Hinspiel wirklich deutlich für Jona ausging. Ich stehe damit jetzt, glaube ich, 4-8, also bin immer noch im Abstiegskampf gefangen. Habe aber dann gerade auch mal meine Fantasy-App aufgemacht, Bengt. Möchtest du ein Statement senden oder möchtest du einfach loslassen?
Es sind extrem schwere Zeiten. Also ich hatte ja auch unter der Woche mal einmal in die Gruppe reingeschrieben, weil ich noch nicht wusste, dass wir im Trade-Stop sind, aber man kann jetzt nicht mehr traden bei uns in der Fantasy League. Ich habe mir wirklich, ich wünsche mir doch einfach nur Footballspieler, die beide Augen, beide Arme und beide Beine haben, weil scheinbar haben meine Spieler alle vergessen, dass sie professionell American Football spielen. Es ist wirklich katastrophal. Also meine Topscorer verletzen sich gerade alle, die sterben mir wirklich vom Roster weg. Also zuerst mal nahezu Season-Ending Injury für Darren Waller, mein Tight End, weshalb ich mich auf Tight End umgucken musste. Aber ich hatte auch noch Tucker Kraft da. Tucker Kraft, Season-Ending Injury. Dalton Kincaid, keine Season-Ending Injury, aber auch erstmal 4, 5, 6 Wochen raus. Der nächste Tight End, den ich hole, macht mir, glaube ich, so 3 Punkte an einem Wochenende. Also das war wirklich, es war einfach kompletter Müll. Josh Jacobs, der mir jede Woche 25 Punkte bringt, letzte Woche verletzt raus, natürlich, was auch sonst. Und ich muss wirklich einfach hoffen, dass irgendwie noch ein Wunder passiert. Ich habe meine letzten 3 Aufeinandertreffen sang- und klanglos verloren. Ich gehe wirklich gerade krachend unter und ich habe echt das Gefühl, mich trifft keine Schuld, weil meine Spieler sind alle gut, aber halt halb tot.
Ja, können sie nichts machen. Ich habe gerade mal geguckt, du spielst diese Woche gegen Jona. Das wäre natürlich für meine Abstiegskampfsituation extrem wichtig, dass sich deine Spieler da mal raffen.
Ja, für meine auch. Also, und ich hab mich halt nochmal ein bisschen umgeguckt. Eigentlich, sage ich, sieht mein Team wieder okay aus für dieses Wochenende. Ich komme wahrscheinlich mit 40 Punkten nach Hause, wenn es so läuft wie immer. Die ja, alle von Matthew Stafford kommen.
Also, Matthew Stafford, der darf auch heute sogar schon wieder spielen in Amerika. Wir nehmen Donnerstag auf Thanksgiving. Großer Feiertag, da wird auch immer schön Football gespielt. Ich nehme mal an, du wirst um 19 Uhr auch gleich gucken. Lions gegen Packers, mit so das Beste, was in der NFC so rumläuft. Also wirklich Banger-Matchups dann heute Abend. Die Kansas City Chiefs gegen die Dallas Cowboys, da können wir immer noch drüber reden, weil die Chiefs sind wirklich, die sind jetzt quasi schon im Playoff-Modus. Die müssen, also eins dürfen sie sich, glaube ich, noch erlauben, ansonsten müssen die jedes Spiel gewinnen. Haben jetzt am Wochenende die Colts geschlagen, die waren bis dato das beste Team der NFL. Also Patrick Mahomes muss schon früh anfangen, in der Regular Season jetzt quasi Playoff-Football zu spielen.
so dramatisch ist es auch noch nicht. Also es gibt
ja... Ja, warum? Die stehen 6 und 5.
Ja, und am Ende, wenn du ein positiv bleibst, dann hast du sehr gute Playoff-Chancen. Also ist es nicht so, dass du am Ende 12 Siege brauchst, um in die Playoffs zu kommen. Die werden nicht mehr die AFC gewinnen. So, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Ihre eigene Division, da wird es auch schon eng, weil die Broncos bei 9-2 stehen, weil die Broncos echt einen guten Job machen dieses Jahr und die Chiefs diese 3 Siege nicht mehr einholen werden. Aber
ich sage unmöglich, dass sie, also unmöglich, dass sie, dass, da würde ich, das ist jetzt mein unmöglich, dass sie die Broncos noch einholen. Wenn das passiert, ja, wie soll das denn funktionieren?
Nein, das stimmt, aber du musst ja nicht deine Division gewinnen, um am Ende in die Playoffs zu kommen. Also da gibt's dann
halt, das sage ich ja nicht, aber es ist ja schon, also nochmal, wenn die jetzt das Ding gegen die Colts verloren hätten und sie gewinnt es am Ende in der Overtime 23-20, wenn sie das verlieren, dann stehen sie statt 6-5, 5-6. Verstehst du, was ich meine? Also das ist, für mich ist es, also gut, wegen mir, sie dürfen sich schon noch einen Ausrutscher erlauben, aber ansonsten sind die Chiefs die letzten Saisons schon auch immer relativ entspannt dann hinten raus reingecruised und das wird dieses Jahr nicht passieren.
Nee,
das ist
stimmt.
So mein Punkt.
Das ist so und auch die natürlich mit viel Verletzungspech dabei. Aber sie sind auch einfach nicht mehr so gut. Also sie sind nicht mehr so gut wie die letzten Jahre. Sie haben immer noch die mit Abstand niedrigste Super Bowl Winning-Quote beim Wettanbieter eures Vertrauens, was ich halt wirklich Wahnsinn finde. Was aber halt auch einfach deren Legacy ist, ne? So, das haben sie sich über die letzten Jahre verdient. Aber da gibt's in der AFC dieses Jahr einfach andere Kaliber. Also die Patriots sind deutlich besser, die Bills sind deutlich besser, die Colts sind deutlich besser und auch die Broncos gefallen mir richtig gut. So, und dann hast du die Jaguars dabei, die jede Woche wieder mal einen Überraschenden raushauen können. Die Ravens haben sich ja auch berappelt, da müssen wir auch mal kurz drüber reden, also, weil die standen ja 1 und 5 und stehen jetzt 6 und 5. Also die letzten Wochen läuft bei denen wieder richtig. So, und das haben die Chiefs halt einfach noch nicht geschafft, ne? Die Chiefs haben es nicht geschafft, sich stabil zu recovern und Woche für Woche ihre Leistung zu bringen. Und da reicht es dann in den Playoffs, wenn dir das einmal passiert. Und dann bist du halt raus.
Ja. Ich glaube am Ende, sie werden es. Also gewinnen sie, nein, aber sie werden eine gute Rolle spielen in den Playoffs. Weil never bet against the Chiefs und so.
Ja,
okay, ich guck gerade einmal durch. Willst du deine Packers? Beliefst du?
Ich muss belieben, weil unsere Defense stark ist, aber man muss dann schon sagen, es ist gerade in der Offensive echt ein bisschen zäh geworden, weil die Wide Receiver haben sich dann auch alle Stück für Stück verletzt. Dann unser Primary Running Back, also unser Nummer 1 Running Back, Josh Jacobs, kommt jetzt dieses Wochenende wieder. Ersatz dafür war gut, aber vor allem, was bei den Packers diese Saison draufsteht, ist halt die Defense. Also die Defense ist einfach bockstark und wird von Woche zu Woche gefühlt einfach noch besser. Gegen die Vikings kassierst du nicht einen Touchdown, sondern kassierst 2 Field Goals. Wir haben jetzt nahezu nur noch Division-Duells. Also jetzt gegen die Vikings war es schon innerhalb der Division. Jetzt kommen noch die Lions, dann zweimal Bears und nochmal einmal die Vikings. Zwischendrin hast du noch Broncos und Ravens. Du musst jetzt die Divisional-Duelle gewinnen. Dann sind wir Erster, dann sind wir safe in den Playoffs. Darum mache ich mir jetzt sowieso keine Gedanken. Aber ja, für eine Super Bowl-Winning-Performance muss die Offense auf jeden Fall noch einen Zahn zulegen. Das ist leider so.
Gut. Über die NBA möchte ich heute nicht reden. Die Warriors befinden sich im freien Fall. Wir sind wirklich so ein Mid-Team. Stehen es, glaube ich, 10 und 10. Es geht nicht nach vorne und nicht nach hinten. Ich möchte einfach vorspulen und dann Playoff irgendwie spielen.
Das ist also, dieses Jahr ist doch das letzte Jahr nochmal ein Shot auf den großen Titel. Also,
ja, das sage ich, wenn wir am Ende.
Es geht aber
einfach nur drum, im April fit zu sein, gutes Team beisammen zu haben. Und davor möchte ich nicht mehr über die NBA reden.
Aber
das ist wirklich.
Sind die bis April überhaupt alle noch aktiv oder ist da dann schon
Ja, hoffentlich. Nein, hoffentlich. Die werden bis April, wenn sie schon irgendwie alle straffen, bis dahin ein bisschen Eier schaukeln, dann wirst du irgendwie so 7., 8. am Ende und dann musst du halt die guten Teams schlagen. Aber Digga, auch heute wieder gegen die Rockets zu Hause verloren, die ohne Kevin Durant gespielt haben, so alles komplett leblos. Steph Curry hat sich jetzt auch wieder verletzt. Ich bin wirklich, ja, lass uns nicht drüber reden.
Okay, okay. Ich habe sowieso nichts zu sagen dazu. Aber wozu ich ein bisschen was zu sagen habe, ist, dass die Frauenhandball-WM losgegangen ist. Die Mädels freuen sich über euren Support. Also läuft zwar nicht öffentlich-rechtlich, das müsst ihr online bei anderen Anbietern irgendwie schauen. Was auch sehr schade ist, weil ich das Gefühl habe, man bekommt als Nicht-Handball-Fan fast gar nichts davon mit, dass das Frauen-WM ist. Eins, zwei kleine Aufschreie.
Vor allem im eigenen Land, ne?
Ja, ja, also. Genau. Eins, zwei Aufschreie in die Richtung gibt's. So, es ist eine Heim-WM und keiner bekommt's mit. Vor allem, weil wir jetzt gerade in diesem Heim-Jahrzehnt sind im Handball. Also es ist ja gefühlt jedes Jahr irgendein großes Turnier in Deutschland. Ja, und das finde ich ein bisschen schade, dass da gar nicht drauf gegangen wird, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich da dann raushalten. Ja, wo ich dann auch sage, vielleicht gehört es dann da auch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrag dazu, dann diese Heim-WM zumindest mal für die deutschen Spieler abzubilden. Also das finde ich schon echt schade, dass du da keine Möglichkeit hast.
Ja, plus eins. Also gerade für so eine Heim. Deswegen, also bringt's wegen, du musst es nicht im Fernsehen bringen, aber zumindest irgendwie dann im ARD-Stream, dass da irgendwie alle drauf Zugriff haben, ja. wäre glaube ich, eine Option gewesen. Ja.
Ja, für die deutschen Mädels, ich sag mal, ein Viertelfinale ist drin, geträumt werden davon im Halbfinale, das kommt dann am Ende immer auf die Losung an, aber in Norwegen haben sie eine Weihnachtstradition und die lautet, die Goldmedaille zu feiern, weil es ist jeden Winter irgendwie eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft und vor allem in den letzten Jahren, also das war brutal, was die Norwegerinnen gespielt haben. Die sind nicht schlechter geworden, die sind eher wieder besser geworden als amtierende Europameisterinnen, die haben letztes Jahr in Wien gegen Dänemark den Titel geholt. Dänemark ist so ein bisschen das andere Team, auf das man da schielt, die stoppen könnten. Die Französinnen sind ganz gut. Bei den Schwedinnen und den Niederländerinnen kann man so von den Dark Horses reden. Das sind so am ehesten die Teams, wo man dann sagt, gut, da ist vielleicht mal ein Halbfinale drin. Ja, das vielleicht mal als kleiner Ankerpunkt, wenn ihr irgendwo die Spiele seht, dass ihr dann wisst, auf welche Spiele ihr euch besonders freuen könnt.
Gut, dann soll's das für heute gewesen sein, wenn du nichts mehr auf deinem Zettel hast.
Ne, der ist leer.